möchte uns einen Text lesen heute Morgen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 19. 1. Petrus 4, ab Vers 7. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, so wird der Gottlose und Sünder erscheinen. Wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, im Gutes tun.
Lena und ich freuen uns wieder hier, mit euch zusammen zu sein. Letzten Sonntag waren wir in einem Gottesdienst. Da kamen zusammen, mit uns zusammen, 13 Menschen. Und von diesen 11 Menschen hat uns jeder begrüßt. Das war schön. Die haben sich wirklich ganz viel Mühe gemacht. Und ja, auch da herzliche Grüße. Und in der kleinsten Hütte ist der Herr Jesus, wenn er denn bezeugt wird. Und deswegen empfehle ich wirklich, wenn ihr im Urlaub seid, Gott nicht hier an der Tür zu parken, sondern wenn ihr unterwegs seid, es mit dem Herrn zu tun und auch dahin zu gehen, wo Kinder Gottes zusammenkommen. Ich erinnere mich gerne an den Paulus, erste Begebenheiten in Europa. Und da sucht er da den Platz, wo gewöhnlich gebetet wird. Und was findet er da? Es gibt böse Zungen, die sagen, nur Frauen. Ich sage, er findet Frauen. Und der erste Mensch, der in Europa zum Glauben kam, von dem wir wissen, war die Lydia. Er hat Geschwister gesucht. Und wir haben einen Dienst, wo auch immer wir sind. Es gibt keinen Urlaub von mir. Es gibt sehr wohl Urlaub für den Körper, es gibt Urlaub für die Seele, aber im Geist brauchen wir keinen Urlaub. Das führt mich auch zu dem Thema, was ich heute fertig machen möchte. Das letzte Mal habe ich ja angefangen, die Aufgaben der Gemeinde von oben, bin in der Einleitung stecken geblieben, möchte also heute weitermachen. Ein Mensch, der hier zu Gast war, hat gesagt, ich hätte gern die ganze Predigt gehört. Habe einen Augenblick gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich manchmal laut und manchmal leise rede. Die Technik da hinten gibt sich alle Mühe, das auszugleichen. Ich weiß, es ist nicht einfach, wir üben noch. Aber ich kann nicht in einer Tonlage und einem Level sprechen. Also die Brüder da hinten geben sich alle Mühe. Als allererstes nochmal zur Erinnerung, Epheser 6, Vers 12, da sind wir gestartet. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltherrscher, diese Finsternis, gegen die geistlichen Mächte, der Bosheit in der Himmelswelt. Und das bedeutet im Klartext, wenn uns einer böse gegenübersteht, lasst es uns doch schenken, zu erkennen, was dahinter steht. Wir müssen auf den anderen nicht zornig sein, wir müssen auf den anderen nicht Hass haben, wir müssen auf den anderen, ja, den anderen nicht verachten, sondern wenn wir den Blick des Herrn Jesus haben, sehen wir den gefallenen Menschen und das, was diesen Menschen treibt. Im Übrigen brauchen wir auch uns an uns selbst nicht permanent verzweifeln, weil auch gegen unser eigenes Fleisch und Blut kämpfen wir nicht. Es gibt zwar ganz, ganz viele Christen, ganz viele, die sich Kinder Gottes nennen, die arbeiten sich ihr ganzes Leben lang daran ab, besser zu werden und stellen doch, wenn sie ehrlich sind, fest, ich kann's nicht. Wer uns wirklich im Wesen verändert, ist der Herr Jesus. Also kann es doch nicht sein, dass ich gegen mich selbst kämpfe, sondern dass ich hingehe und sage, Herr Jesus, veränder du mich. Ich brauche auch nicht, um die Erkenntnis zu ringen, ob ich nur gut oder schlecht bin, weil die Schrift sagt, da ist nichts Gutes, überhaupt nichts Gutes. In dir ist nichts Gutes, außer das, was von mir ist, was der Geist in mir Neues schafft. Und das gilt nur für Kinder Gottes, die den Geist Gottes haben. Da beginnt der Geist Gottes etwas zu verändern. Aber nimmst den Geist Gottes und das Handeln Gottes in deinem Leben weg, dann bist du genauso wie vorher. Nichts Gutes. Ich habe nächsten Sonntag die Predigt in Steinen, da wo die Angie, wenn sie in Steinen ist oder in Brombach ist, hingeht. Die haben mich also gefragt, ob ich predige. Das werde ich dort nochmal intensiv ausführen, weil die Gefahr ist groß, dass wir meinen, wir würden über andere besser dastehen, indem wir auf sie hinunterschauen. Auch in uns ist nichts Gutes, was der Herr in uns nicht geändert hat. Das ist so eine Gefahr unter Kinder Gottes. Das zweite Wort, das ich anführen möchte, steht in Offenbarung 12, 7 bis 12. Da geht es darum, wie wir mit den Bosheiten der Himmelsmächte umgehen sollen. Vers 10, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Hier geht es um die Heilskörperschaft Israels oder des gläubigen Überrests Israels, aber es gilt für alle Kinder Gottes. Es gilt für alle Kinder Gottes vom Alten Testament über das Neue Testament der Gnade bis auf die, ich sag's mal, Heilskörperschaften, die da noch kommen sollen. Es ist überall das Gleiche. Du bist gerettet wegen dem Blut des Lammes. Ohne den Herrn Jesus gibt es keine Rettung und kein sich Gott nahen. Wir hatten es am Freitag, die Alten sind auf das Kreuz hin gerettet worden. Das Neue Testament sagt, vom Kreuz her gerettet. Und so gilt es für alle, die auch noch kommen sollen. Und wir haben betrachtet, dass wir nicht die Brüder verklagen sollen, weil wir damit das Geschäft Satans tun. Und wenn wir das böse Gebabbel in der Gemeinde immer wieder mal übereinander betrachten, dann ist es eine große Gefahr, aber auch ein Zeichen, wie stark Satan in die Gemeinden hineinwirkt. Ich erinnere mich mit Schrecken an jemand, der mir gesagt hat, da und da ist ein Pastor gefallen, den haben sie jetzt erwischt. Ich weiß nicht, ob es um Steuerbetrug oder was ging. Und ich freue mich so richtig. Liebe Geschwister, es ist unsere aller Schande. Weil die Schrift sagt, wir sind ein Leib. Da müssen wir uns doch nicht dran beteiligen, wenn einer von uns fällt. Und dabei ist völlig wurscht, ob er hier in der Versammlung ist, da hätten wir noch eine andere Verantwortung, oder woanders. Diese kleine Gruppe, da hat mir der Älteste gesagt, ja, wir reden mit den Leuten, die zu uns kommen, und wir wollen keinen, die aus einer anderen Gemeinde zu uns hierher kommen, weil ihnen dort irgendwas nicht passt, solange die biblisch sind. Das sagen wir denen auch. 17 Leute hatten sie gesagt, wenn alle da sind. Wir wollen das nicht, diese von einer Gemeinde zur anderen gehen und sich das Beste suchen. Denn das ist nicht unsere Aufgabe. Die sollen da bleiben, wo sie sind, und sollen sich unterordnen und einordnen und wachsen. Dachte ich, guck mal hier. Toll. Hat mir gut gefallen. Gehen wir weiter. Was sagt die Schrift vom Himmel oder dem Himmelreich? Apostelgeschichte 7, 49. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Das erinnert mich daran, dass ich mal in einer Gemeinde war, die wollten unbedingt ein Haus bauen. Und der Architekt, der das gebaut hat, immer gesagt, wir bauen einen Tempel Gottes. Es hat mich viele, viele Stunden gekostet, ihm diesen Bibelvers nicht vorzulesen. Was wollen wir dem Herrn denn bauen? Wir sagen so oft, wir wollen das Reich des Herrn bauen. Da lache ich mich kaputt. Und der Feind auch. Der Herr Jesus baut sein Reich und wir dürfen dabei zusehen. Und als erstes baut er sein Reich in dir und in mir. Und dann, ab und an, gebraucht er uns als Zeugnis. Aber wenn wir genau hingucken, ist es sein Geist, der uns gebraucht. Da bin ich die Füße oder die Hände oder der Mund. Aber nimmst den Geist weg, ist nichts mehr da. Wo ist also die Ehre? Und auf der anderen Seite, wo ist da der Druck? Die Aufgabe, die ich habe, ist, offen zu sein, treu zu sein, gehorsam zu sein. Und ihn machen zu lassen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich angefangen habe, dafür zu beten, dass ich meinem Gott nicht im Weg rumstehe, wenn er handeln will. Merkt ihr was? Also das, was wir oft hinkriegen, ist, ihn im Weg rumzustehen. Ihn zu hindern. Ein zweites. Der Himmel ist der Thron des Herrn und die Erde der Schemel seiner Füße. Dieses Wort hat eine Bedeutung, weil wir zum Beispiel aus den Ausgrabungen des Altertums, gerade da im Orient, wissen, dass die alten Kulturvölker ihre Könige immer abbilden und dabei oft auf einem Thron. Und wenn wir uns an die Bilder aus Assyrien erinnern, wer auch immer sich damit mal beschäftigt hat, der sitzt, da hat er seine Füße auf dem Schemel. Und unter diesem Schemel sind lauter Striche. Und diese Striche bedeuteten die Provinzen, die er erobert hatte. Ein Strich nach dem anderen. Und wenn wir jetzt hier sehen, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße, bedeutet das, die Erde gehört Gott. Auch wenn Fürst dieser Welt zurzeit Satan ist. Aber gehören tut sie Gott. Ist sein Eigentum. Und so hat auch Christus einmal alle seine Feinde zum Schemel seiner Füße liegen. Das lesen wir und das wissen wir. Das heißt, er wird den Feind besiegen. Und das Vorrecht, das wir haben, meine Geschwister, besteht darin, dass wir schon jetzt freiwillig in Buße, Beichte, Bekenntnis unser Inneres mit seinem ganzen Grauen, mit seinem Hochmut, mit seinem Undankbarkeit, mit seiner Lieblosigkeit, der Arroganz, der Rechthaberei und wie diese schrecklichen Eigenschaften auch immer heißen mögen, die wir alle haben, vor ihm ausbreiten dürfen vor ihm niederlegen dürfen und so all unsere Sorgen und Sünde, unser gesamtes Menschsein und Dasein und So-Sein zum Schemel seiner Füße niederlegen dürfen. Das dürfen wir heute schon tun. Wir dürfen ihm sagen, Herr, ich bin ein Drecksack, um es kurz zu machen. Aber ich danke dir, dass ich ein geliebter Drecksack bin. Aber mein Platz ist zu deinen Füßen. Das haben viele vergessen. Sie meinen, Gott wäre ein toller Kumpel. Und sie wären der Berater Gottes. Wie oft sind unsere Gebete doch so, Herr, tu dies, Herr, tu das, Herr, tu jenes. Als wüssten wir, was richtig ist. Lernen wir doch vom Herrn Jesus, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Nochmal, wenn wir es ehrlich meinen, liegen wir vor ihm. Und er sagt, steh auf, geliebtes Kind. Aber das kommt von ihm und nicht wir. Wir sind die Auserwählten Gottes und das lernen wir aus diesem Vers. Droben ist also Gott und nach droben soll auch unser Sinn und Trachten gerichtet sein. Und das schreibt der Paulus an ganz vielen Stellen, auch im Kolosser oder auch im Epheserbrief. Seine Wohnung ist droben und im Geist sind auch wir schon jetzt droben. Verse 2, 6, er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Aber erst im Staub. Und erst dann, wenn er mich anhebt, dann bin ich frei. Aber dann bin ich auch richtig frei. Weil diese Erlösung nicht an mir liegt, sondern an ihm. Was fängst du dann an? Immer wieder an dir selbst rumzumäkeln. Und damit meine ich nicht, die Nase ist schepp, der Kopf zu kurz oder was auch immer. Sondern innerlich, ich wäre lieber das und das und das und das und hätte gerne eine große Rolle in der Versammlung oder aber einen tollen Job in der Firma oder das. Ein Sklave kriegt eine Platzanweisung. Der kriegt gesagt, mach dies, mach jenes und mach solches. Und ein Kind, das ein gutes Kind ist, ist ein gehorsames Kind und macht es auch. Und so gibt es am Anfang wenig Unterschied zwischen einem Diener und einem Kind. Wenn wir es nur begreifen würden. Welche Aufgabe also hat die Gemeinde an der Himmelswelt? Wo hat uns Gott hingestellt? Haben wir überhaupt eine Aufgabe an der Himmelswelt? Ja. Ohne unser Wissen und Wollen, allein durch unser inneres Werden, sind wir Darstellung Gottes und Christi durch die Erziehung und die Leitung des Heiligen Geistes. In dem Augenblick, wo dein Leben in Gottes Hand liegt, nachdem der Herr Jesus dich gerufen, gezogen hat und er dich als sein Kind angenommen hat und seinen Geist in dich gibt, in dem Augenblick ist das wie ein Spot aus der Himmelswelt auf dich. Weil es jetzt ganz spannend wird. Und ich sag's mal, ich heiße ja Martin, ich darf mal deutlich wie Luther auch reden. Kennt er ja schon. Wie kommt der lebendige Gott, der seinen Geist in diesen Versager, in diese Mimose, in diesen eitlen Gag gelegt hat, mit dem zurecht, dass er ein Wohlgeruch Gottes ist? Das ist total spannend. Wir haben hier Hundeliebhaber. Und wir waren unterwegs spazieren, da um den Niedermoser See, wer ihn kennt. Und da war eine Frau, die hat mit zwei Hunden trainiert, einen älteren und einen jungen Hund. Und es war eine Freude zu beobachten, wie die Hunde gehört haben. Besser wie jeder Mensch. Mit Sitz, Platz, Geh, Mach, Tu. Und der Junge hat geguckt, was der Alte macht, der alte Hund macht, und hat es nachgemacht. Und das war für mich ein Bild für die Gemeinde. Der Alte soll es vormachen, dass es der Junge nachmacht. Und was soll er machen? Im Gehorsam. Im Gehorsam. Und ich habe das der Besitzerin gesagt, ach, es ist schön, mal gut erzogene Hunde zu sehen, weil die waren gar nicht klein. Aber die haben einen nicht angehört, nichts. Die waren ganz beschäftigt mit dem Gehorsam sein. Und da war das Strahlen für die Frau, es war ihr eine Ehre. Und merken wir jetzt hier was? Wir machen Gott Ehre, wenn wir ihm gehorsam sind. Und nicht, wenn wir der schönste Hund im Gatter sind. Ein Beispiel. Als Jona im Fischbauch war, hatte er keine Ahnung davon, dass er ein Typus auf Christus war, der 3 Tage im Herzen der Erde war. Und um die Aufgabe nochmal deutlich zu machen, also damit wir war Jona ein Bild auf Christus hin. Und wir sollen auch ein Bild auf Christus sein. Der, der in uns ist, der ist auch ein Zeugnis für die sichtbare und unsichtbare Welt. An dir erkennt die Welt, wie Christus ist. Oder halt auch nicht. Was meint ihr, warum so viele Menschen von Jesus nichts wissen wollen? Weil sie sagen, die Frommen labern den ganzen Tag, aber die sind schlimmer und zerstrittener wie jeder Hühnerzüchterverein. Wisst ihr, was die Not ist? Sie haben sogar recht. Brauchst nur im Internet zu gucken. Deswegen gehe ich nicht mehr ins Internet, ich gucke mir die Seiten nicht mehr an. Die Schimpferei und Hackerei aufeinander los, ohne dass die sich überhaupt je persönlich gesehen haben. Satans Geschäft. Verkläge der Brüder von Anfang. Machen wir Gott keine Ehre, wenn wir unser Herz damit belasten. Unsere Aufgabe wird noch deutlicher bei Hiob. Ich war sehr erstaunt, wie mir die moderne Theologie erklärt hat, dass Hiob ja gar nicht existiert hat und dass das eine Metapher ist oder was auch immer. Damit wird ein Großteil des Leides, das uns jeden trifft, irgendwann in unserem Leben, und die Wahrscheinlichkeit, je älter man wird, umso schlimmer das wird, nicht mehr erklärt wird. Der René hat eine Art des Leides vorgestellt. Es gibt mehrere Arten. Und die, die uns hier das Leid um Gottes Willen, um der Ehre Gottes Willen vor Augen gestellt ist, das ist der Hiob. Und zwar in einer ganz deutlichen Weise. Und wir werden einen Blick in den Himmel hineinwerfen, wenn wir den Hiob lesen, der so gar nicht mehr in der Bibel sonst so deutlich vorkommt. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden, und auch der Satan kam in ihre Mitte. Hiob 1, Vers 3. Und der Herr sprach zu Satan: Woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zu Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden. Ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte: Ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, rings umhegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke doch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nichts ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zu Satan: Siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging im Angesicht des Herrn fort. Ich möchte auf eins hinweisen, was mir besonders wichtig geworden ist. Welch ein Vertrauen hat Gott zu Hiob? Ist euch das aufgefallen? Welch ein Vertrauen hat Gott zu Hiob, dass er seine Ehre vor den Himmelssöhnen ransetzt, dass der Hiob nicht versagt. Und wir merken etwas von der Ehre und wir merken etwas von der Schande, wenn wir wieder mal völlig frustriert über alles Mögliche schimpfen und jammern und klagen. Merken wir es? Schlägt es in unserem Herz an, was wir eigentlich tun als Kinder Gottes? Das Zappeln? Das sich dagegen wehren? Dass alle möglichen Kräfte mobilisieren und irgendwann, wenn wir nicht mehr können, wenn wir im Netz der Spinne hängen, völlig eingewickelt, vielleicht auf die Idee kommen und sagen, Herr, hilf. Aber erst dann. Wir wollen Gott zur Ehre loben, das sagen wir schnell. Erleben, das sagen wir schnell. Und an der Stelle beweist sich's, gerade im Leid. Das macht uns hier deutlich. Wir kennen die Folgen dieses Treffen vor dem Thron Gottes. Verlust, Leid, Einsamkeit, Vorwürfe, die ganze Palette des Elends. So wurde Hiob in einer unvorstellbaren Fülle dem Satan und den Finsternismächten und den Engeln und den Himmelsmächten ein Darsteller. Er hat ihnen dargestellt, wie ein Mensch selbst dann, wenn Gott ihn leiden lässt und ihm seinen Segen ein Zeitlang entzieht, ihn durch Verlust auf allen Gebieten gehen lässt, wie ein Mensch selbst dann Gott treu bleibt und ihm die Ehre gibt und ihm Lob und ihn anbetet. Und das hat Hiob getan, ohne zu wissen, was er tat. Ohne zu wissen, wie gespannt dort oben die Mächte zuschauten, die ja dabei waren vorm Thron Gottes und ganz gespannt waren, wie diese Wette läuft. Was wird er jetzt wohl tun? Er verlor seine 10 Kinder, seine Besitztümer, seine Liegenschaften, seine Gesundheit. Und was lesen wir von Hiob? Hiob 1, 21, und er sagte: Nackt bin ich aus meinem Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Oh, liebe Geschwister, was für ein Mann. Als mir mein Auto unter dem Hinter zusammengebrochen ist und es nicht mehr lief und ich kein Geld hatte, mir einen neuen zu kaufen, das Erste, was ich gemacht habe, habe mich bei Gott beschwert, wie er mir das antun kann. Und dabei war es nur ein Auto. Ich war so zornig, bis mir auffiel, dass ich wie ein kleines Kind bin. Das brüllt, wenn einem der Schnuller weggenommen wird. Und da ist mir was bewusst geworden von dem Wachstum im Glauben. Wir sollen ja wachsen, vom Säugling zum Kleinkind, zum Jüngling, zum Mann. Wo stehe ich? Wo stehst du? An den Stellen merkt man es. Und manchmal komme ich mir immer noch vor, als hätte mir einer der Schnulle geklaut. Dir auch? Und dann, als er krank wurde, wie hat er dann gehandelt? Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort, da hat Satan also nachgefragt, ob er denn auch an das an die Gesundheit des Hiob geht. Und der Satan ging und hat die Erlaubnis gekriegt vom Angesicht des Herrn fort und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seinen Fußsohlen bis zu seinem Scheitel. Und Hiob nahm eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben, während er Mitte in der Asche saß. Wie schlimm muss der Ausschlag gewesen sein? Wir kennen das von Menschen und vielleicht haben wir es auch selbst schon erlebt, wenn einem die ganze Haut juckt, dass man wahnsinnig wird. Ich kannte eine Glaubensschwester, die hat sich in eiskaltes Wasser gesetzt, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Also ganz, ganz schlimm. Und jetzt kommt für mich der Höhepunkt der Niedertracht, die man einem Menschen zutun kann. Da sagte seine Frau zu ihm: hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb. Der Aufruf zum Selbstmord. Wir kennen die Motivation der Frau nicht. Hat sie sich geschämt? War sie der Meinung, Gott hat ihn verflucht? War sie einfach nur sauer, dass ihr schönes Leben zerstört wird? Konnte sie das Elend nicht mehr sehen? Keine Ahnung. Aber ein Mensch, der so kaputt ist, dann zu sagen, wirf deinen Gott weg und dann bring dich um, ich schon hat. Und auch hier müssen wir sehen, wer dahinter steht. Es ist nicht die Frau. Es ist Satan, der die Frau benutzt. Und jetzt die Frage, von was lasse ich mich benutzen? Es gibt ein Lied, das geht von der schwarzen und der weißen Katze. Die eine sitzt auf der Schulter, die andere sitzt auf der Schulter. Und die Katz gewinnt, die ich fütter. Fütter ich die weiße Katze, beeinflusst mich die weiße Katze. Fütter ich die schwarze Katze, gewinnt die schwarze Katze. Was sind meine Gedanken? Was ist mein Begehr? Was ist mein Streben? Was will ich erreichen? Welche Motivation habe ich? Mancher sagt zu mir, ich war ein Grübler und ich würde mir so viel Gedanken über meine eigenen Motivationen machen. Das mag ja stimmen, aber ich misstraue einem Menschen zutiefst. Ich vertraue ihm null. Wisst ihr, wer das ist? Das bin ich selbst. Ich misstraue meinen Motivationen permanent und lege sie vor den Herrn hin und sage, Herr, was treibt mich? Treibst du mich oder treibt das mein Ego? Damit ich mich besser fühle, dass ich dem anderen geholfen habe? Das klingt jetzt komisch, ist aber oft so. Ach, ich hatte einen seelsorglichen Dienst. Und ich habe dabei so viel von mir geben müssen. Was geht's da? Um mich? Um den anderen? Um den Herrn? Der Mensch ist total fies. Und auch da komme ich wieder zu dem Punkt, ich muss nicht gegen meinen eigenen Fluch, gegen mein eigenes Fleisch und Blut kämpfen, sondern ich darf es dem Herrn sagen und der Herr sagt, reinig du mich. Du weißt, ich will deinen Willen tun. Hilf mir dabei. Und da ist aber auch nichts mehr mit Eigenleistung und Stolz. Das ist ziemlich demütigend, wenn man das ehrlich meint. Und was sagt der Hiob? Er aber sagte zu ihr, wie einer der Türin redet, so redest auch du. Das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Bei all dem sündigte Hiob nicht und nicht mit seinen Lippen. Finde ich eine super Formulierung. Mit den Lippen hat er nicht gesündigt. Was in ihm innerlich abging, da schweigt die Schrift drüber. Der hat garantiert gekämpft, war ja kein Übermensch. Der hat auch gesagt, ich verstehe es nicht. Ich kapiere es nicht. Der Apostel Paulus kennt das auch. Er schreibt in 1. Korinther 4, Vers 9, denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engel als auch Menschen. Engel werden wir zuerst genannt. Gewiss sind wir auch einigen Menschen ein Schauspiel, aber in erster Linie Engel. Die Engel sehen viel mehr als andere Menschen, überschauen unser Leben. Sie nehmen etwas wahr von unserem Geist, von unserer seelischen Funktion, von unserer Seele. Ich bin allerdings überzeugt davon, dass sie kaum etwas von unserer geistlichen Funktion und Leben wahrnehmen. Das ist ihnen verborgen. Sie beobachten es an unserer Reaktion. Wie kann die Finsternis dich versuchen? Ich bleib mal beim Mann. Gehst an der Litwa-Säule vorbei und guckst die leicht bekleidete Frau mal ein bisschen intensiver an und schon weiß der Feind, oh, da ist er ja vielleicht offen. Und dann kriegst du lauter Gelegenheiten. Ich könnte auch im Internet gehen oder aber machen wir es andersrum, bei der Frau, was nehmen wir denn, schöne Schuhe, ja? Ah, diese Schuhe. Begehren. Es geht ums Begehren, ums Haben. Die Schrift macht da keinen Unterschied von dem Problem. Wir sollten uns da auch nicht täuschen. Wir strahlen wie ein Hiob durch seine Danksagung für seine Verluste etwas hinauf zum Thron Gottes. Hiob unbewusst, wir aber bewusst, wenn wir sagen, wir wollen danken, alles und für alles. Sag Dank. Wer dankt, lobt Gott. Im Leid dem Herrn zu sagen, es ist schwer, Herr, aber ich vertraue dir und ich danke dir, dass ich dein Kind sein kann, ehrt Gott. Wenn es ehrlich meint. Keine Formel. Wenn es ehrlich meint. Wenn es aus dem Herzen kommt. Und nochmal, wenn der Feind auch in uns nicht hineinschauen kann, unsere Reaktion erkennt er sehr, sehr deutlich, ob wir es ehrlich meinen oder nicht. Das kriegen wir Menschen ja schon hin. Wie viel mehr die unsichtbare Welt. Und jetzt komme ich zu einem Thema, das für uns alle wichtig ist. Die Frage, was hatte Hiob von dem ihm unbekannten Dienst? In Hiob 42, Vers 5 steht für mich ein Schlüsselvers beim Hiob. Vom Hörensagen habe ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Wir haben, wenn wir diesen Dienst und diesen Lobpreis unserem Gott geben, lernen wir ihn kennen, wie er wirklich ist. Und wer kann schon von sich sagen, er kennt Gott? Hiob bezeugt es. Dann kommt noch, darum werfe ich mein Geschwätz und bereue im Staub und Asche. Vielleicht lese ich doch noch das, was vorher steht. 42,1. Und Hiob antwortet dem Herrn, sagt, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratstuhl verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und Verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Darum geht's. Wenn der Herr Jesus dein Leben nimmt, weil du gesagt hast, Herr Jesus, hier ist mein Leben. Du hast mich gerufen, du hast mich gezogen. Ich möchte dir nachfolgen. Ich danke dir, dass ich die Möglichkeit habe. Ich möchte umkehren, ich möchte Buße tun. Mein Leben gehört dir. Dann verstehen wir in den seltensten Fällen, welche Wege Gott mit uns geht. Ganz oft in meinem Glaubensleben war es, warum? Und wer mich kennt, weiß, dass ich mit meinem Herrn so rede. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich würde es gern verstehen. Oft habe ich dann die Antwort und die Erkenntnis gehabt, es geht nicht anders. Siehst du, und an der Stelle fängt der Glaube an. Glaube ich, dass Gott wirklich einen guten, den allerbesten Weg mit mir geht? In der Situation, in der du gerade bist? Dass das das Allerbeste für dich ist? Obwohl es nach außen hin so gruselig und mies ist und die anderen es doch viel leichter haben. Warum ausgerechnet ich den Weg? Es geht nicht anders. Ich habe ein Versprechen abgegeben. Ich bringe dich zum Ziel und ich halte mein Wort. Und den Weg, den ich mit dir gehe, ist der allerbeste Weg für dich. Glaube ich, das heißt Vertrauen oder nicht. Und da ist alle Theorie irgendwann schlagartig erledigt. Brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Glaube ich, vertraue ich oder halt auch nicht. Der Hiob hatte 4 Freunde, von denen 3 ziemliche Versager waren. Die 3 haben die ganze Zeit das Gesetz um die Ohren gehauen. Als hätte der Hiob nicht noch genug zu leiden gehabt, musste der den 3 Freunden auch noch vergeben. Und das hat er gerne getan. Und danach hat ihn Gott ganz neu gesegnet. Aber die 3 Freunde, lest mal die 3 Freunde, nicht den Jungen, der als letztes redet, sondern die 3 Freunde, sie machen hier permanent mit Halbwahrheiten das Leben schwer. Sie bezeugen, Gott ist gerecht und Gott weiß ganz genau, was er tut. Und aus dem Grund musst du verborgene Sünde haben, sonst würdest du nicht so leiden. Und die Bibel macht uns an der Stelle völlig klar, Leid um der Ehre Gottes willen ist ein großer Bestandteil unseres Lebens. Wenn du Gott loben und ehren und anbeten willst, im Geist und in der Wahrheit, gehört das hinzu, das Danken alle Zeit für alles. Denn so ehren wir Gott, nicht, dass wir aktiv sind bis in die Puppen, sondern im Unterordnen und im Stille sein und im Vertrauen auf den Herrn. So kriegt die unsichtbare Welt mit, wie Gott ist und dass er aus dem Martin und dem Wolfgang und wen auch immer ein Mann Gottes macht. Und das geht nur durchs Leid hindurch. Denn der Glaube, das heißt das Vertrauen, wird geprüft. Nicht, weil Gott nicht wüsste, dass wir nicht glauben und vertrauen, sondern das andere ersehen. Hast du meinen Knecht Wolfgang gesehen? Hast du meinen Knecht Martin gesehen? Hast du gesehen? Ja, solange es dem gut geht, kann er gerade die Hände heben und Halleluja brüllen. Wenn wir das verstehen, dann verändert sich alles. Ich habe einen Arbeitskollegen getroffen, der ein Kindchen verloren hat. Jetzt hier ein ehemaliger Arbeitskollege, wir saßen in der Eisdiele. Lena und ich hatten die Freude, eine Motorradtour zu machen, saßen dann in der Eisdiele, kam ein Arbeitskollege, ein Abteilungsleiter, ein ehemaliger. Der war ein wirklich elender Typ am Anfang seines Dienstlebens. Und dann hat er ein Kindchen verloren mit 1 Jahr. Er saß monatelang im Abwechsel mit seiner Frau an dem Bettchen von dem Kind, bis es tot war. Das hat den Mann völlig verändert, er war dann ein guter Chef. Aber das Leid war bei ihm und seiner Frau noch viel stärker tief eingegraben. Wie ich die Frau gesehen habe, wusste ich, die ist schwerst depressiv, die hat es nicht annehmen können. Dann ist mir rausgerutscht, er fragte mich dann nach meiner Krankheit, er wusste, dass ich schwer krank war und das ja aufgehört hatte. Sage ich, bin dankbar, so wie es geht. Das Geheimnis liegt in der Annahme. Und da hätte ich fast angefangen zu flennen. Kinder Gottes können etwas annehmen, weil es keinen Zufall gibt. Ich höre das immer, naja, es ist halt an Gott vorbeigegangen. Nee, nee. Gott ist ganz aktiv, er nimmt den Satan und sagt, hast du meinen Knecht hier abgesehen? Das ist aktiv. Nee, das ist per Zufall oder an Gott vorbeigegangen. Gott hat es geprüft. Und jetzt sage ich was ganz deutlich. Auch wenn der eine oder andere vielleicht zuckt, dass es dir in deiner Situation, dass du in der Situation bist, wie du bist, da hat dich der lebendige Gott hingestellt und das ist deine Aufgabe. Ganz aktiv. Und jetzt ist die Frage, nimmst du die Waffen an, die ich am Anfang gesagt habe, das Blut des Lammes und das Leben, nicht geliebt, bis in den Tod? Verschwendest du deine Zeit, um deinem Gott gehorsam zu sein? Dann ist es keine verschwendete Zeit. Dann ist es genau das, den Dienst, den du für deinen Herrn an der unsichtbaren Welt tust. Wenn du das mal so betrachtest und wenn du das so annimmst und annehmen lernst, dann passiert was in dir. dann wird aus dem tiefsten Leid, innerlich, äußerlich nicht unbedingt, Sieg und Lobpreis. Weil du wünschst dir ja, dass dein Gott dich gebraucht. Wie oft beten wir, Herr, gebrauche du mich. Und dann sitzen wir uns in Lebensfalle, dann sitzen wir uns ins ganz eingeengt und kriegen von allen Seiten einen drauf. Und es ist uns gar nicht bewusst, dass wir da an der Stelle Gott dienen. Und wenn wir ihm die Ehre geben, wenn wir ihm den Lob geben, dann ehren wir damit ihn. Dann sind wir ein Schauspiel für die unsichtbare Welt, zum Lob und zur Ehre unseres Gottes. Und liebe Geschwister, das ist der Sinn unseres Lebens. Nicht, dass es uns gut geht als Kinder Gottes, sondern dass wir zum Lob und zur Ehre unseres Gottes leben und jeder mit der Einschränkung, den Gott ihm gibt. Und damit es nicht so hart wird, hat uns der Herr das als Gemeinde gezeigt im Neuen Testament. Und er hat uns zusammengestellt, dass wir einander ermutigen dürfen, dass wir uns trösten dürfen, dass wir lieb haben dürfen. Und wenn uns die ganze Welt nicht liebt, oh, wir haben Geschwister, die haben uns lieb. Der Herr hat es geführt, ich habe 3 Schwestern verloren. Und wie viel habe ich dazu gewonnen? Da gibt es Schwestern, die kenne ich gar nicht. Ich war unterwegs, evangelisieren 25 Jahre lang und kam in mehr wie einen Haushalt rein. Und da stand eine Schwester da. Was möchtest du essen? Wie geht es dir? Fehlt dir irgendwas? Sie waren Schwestern. Das schenkt der Herr. Er schenkt vielfältig. Wer von diesem Sieg noch nichts weiß, dem steht, ich will es einmal positiv ausdrücken, noch große Segnungen bevor. Und es ist ein Kampf. Der gute Paulus, der schreibt, und ich möchte mich da wirklich einbeziehen in den Philipper 3, Vers 13. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten. Strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu. Hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Ich strecke mich aus, das ist was ganz Aktives. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich wäre gern so weit. Weiß aber, wie oft ich noch fehle. Und ich weiß, wie oft ich maul und wie oft ich frage, warum muss denn das jetzt noch sein? Aber ich strecke mich danach aus. Und dann lasse ich mich nicht lähmen, auch nicht lähmen von meinem Versagen vorgestern. Ich muss mich nicht suhlen in der Vergangenheit, wie man manchmal das so tut. Ich würde ja gern, aber ich kann nicht. Ich habe so viel Last mit mir rumzuschleppen. Ich jage dem nach. Aktiv. Lasst uns aktiv dem Herrn danken. Aktiv. Wenn wir Action wollen, dann aktiv auf den Knien liegen und Lob und Dank sagen. Übrigens auch anstrengend. Vor allen Dingen, wenn du so ein Kritischer bist wie ich und dich fragst, meinst du das jetzt ehrlich oder ist das mechanisch? Deswegen ist gut, das im Zimmerlein zu machen, wo dich keiner sieht. Sonst kommst du wieder in der Gefahr, was darzustellen, was nicht da ist. Was Hiob unbewusst tat, durch jenes gewaltige Schauspiel für die gesamte unsichtbare Welt, die damals zuhörte und zuschaut, was Hiob betete und tat, dasselbe tun wir, wenn wir unser Leben in Ordnung haben, ganz bewusst. Es ist der Dienst der Gemeinde nach oben. Das ist unser Dienst der Gemeinde nach oben. Die Gemeinde lobt nach oben. Und glauben wir doch und halten doch fest, dass gerade Gemeinde in Verfolgungssituationen, die an dem Herrn festhält, um seines Namens willen, sei das in Afrika, in Asien, Europa, in Südamerika, in Nordamerika, wo auch immer in der Welt. Dennoch, der Lob Gottes unter Tränen geschieht, ist es die absolute Ehre für den lebendigen Gott. Ich sage nicht, dass jeder andere Dienst nichts wäre. Auch der geringste Dienst, noch so klein und arm und geboren aus Schwachheit und Torheit, ist vor Gott tödlich, töricht, köstlich, nicht töricht, köstlich. Wenn auch nur eine Seele dadurch das Heil findet, so ist das vor Gott eine Freude und Seligkeit. Und doch schauen wir unser Leben an. Das ist nicht auf Rosenblätter gebettet. Das ist nicht, wenn ich zum Glauben komme, alle Tage Sonnenschein. Ja, so ist der Weg des Lebens, darum lass es fröhlich sein. Hat mich damals schon geärgert, macht mir heute immer noch Freude darüber, ein seltsames Gesicht zu ziehen. Aber eins weiß ich, es stimmt, wenn es innerlich ist. Äußerlich nicht, aber wenn es innerlich ist, dann stimmt es. Das Geheimnis ist die Annahme der Situation, in der du stehst, und das Wissen, da hat der Herr mich reingestellt. Da darf ich etwas sein zum Lob und zur Ehre Gottes. Und das ist bei jedem anders. Bei jedem anders. Und doch gleich. Es geht darum zu sagen, ja, Amen. So soll es sein. Du machst es gut. Ich werde es nie vergessen, einen alten Bruder, den ich eigentlich so nicht eingeschätzt hatte, im Zweiten Weltkrieg, dann auf der Flucht, dann von Franzosen eingefangen, dann für Jahre in die Fremdenlegion gezwungen, also Tod oder Fremdenlegion, dann im Indochina-Krieg in Vietnam rumgemacht, wiedergekommen, tot, krank, mit allen seinen Problemen. Dann seine Kinder ihn verachtet. Er liegt im Sterben und ich besuche ihn. Und ich weine, wie ich ihn da so zusammengekrümmt sehe, voller Schmerz. Und bete für ihn und will gehen. Und dann macht er auf einmal die Augen auf und sagt, Martin, nicht weinen. Der hat's gut gemacht. Der Herr macht es gut. Und ich war bei anderen, die haben nach außen hin ein tolles Leben gehabt. Die saßen da, verkrampft, obwohl sie gesagt haben, sie sind, glaube ich, ihr ganzes Leben lang. Und haben gesagt, ich verstehe das gar nicht, warum es mir ausgerichtet, mir so schlecht geht. Ich war doch immer ein guter Christ. Null was verstanden. Der eine hat Gott erkannt. Der andere hat von ihm gehört. Das ist der Unterschied. Paulus schreibt, und damit höre ich auf, Philipper 4, Vers 12, sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Gott sei gepriesen. Halleluja. Amen. Halleluja heißt Ehre Gott. Amen, so soll es sein.